herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne und damit natürlich auch zur Biershow der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
So, hören sich doch gleich wieder viel besser an, also ne, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, ja.
Also wieder auf dem, nicht nur der Weg der Besserung, sondern jetzt auch wieder vollends gesundet sozusagen.
So ist das. Ich habe die Viren in die Wüste geschickt.
Sehr schön. Da, wo sie hingehören. Wir gehören in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht in den Norden, sondern in den Nord, was ist das denn? Nee, in den Westen, ja.
In den Westen, ja.
Genau. Wir sind in Detmold. Wir sind bei der Privatbrauerei Strate in Detmold. Eine Brauerei, ja, im Kreis Lippe entsprechend, weil Detmold ja auch die Hauptstadt eben dieses Lipperlandes ist. Das ist diese kleine Rose, die in diesem Wappen von Nordrhein-Westfalen auch noch mit drin ist. Das wissen viele Leute gar nicht und übersehen das gerne. Wurde 1863 gegründet, wird in der fünften Generation geführt. Und das Besondere ist, dass das wohl die Brauerei ist, die nicht nur mit Bügelverschluss abfüllt, sondern wohl die zweitmeisten Flaschen auch damit verkauft. Wir haben es hier zu tun mit einem wahrscheinlich wieder so einer Limited Edition, schätze ich mal. Die gibt es wahrscheinlich wieder nicht immer. Dieses Bier heißt Grand Marnier, wie wir mittlerweile wissen.
Wird nicht nach dem Schiff benannt, sondern
genau,
nach dem Schnaps.
Genau, ja. nach dem Schnaps. Wird in Holzfässern gelagert, in denen nämlich vorher eben dieser Grand Marnier lagerte. Hierbei handelt es sich nämlich um einen Cognac, der aus den grün geernteten, getrockneten Schalen der karibischen Bitterorange Citrus Bigaradia hergestellt wird. So nämlich. Oder Bigaradia oder wie auch immer. Auf jeden Fall aus irgendeiner Bitterorange. Als Hopfen haben wir hier den Chardonnay-Hopfen. Es handelt sich um einen Doppelbock. Das Bier wird mit 10 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. So, und dann wollen wir nochmal gucken hier, wie sich das Ganze hier gestaltet mit dem Bügelverschluss. Ja, gar nicht. Oh, was nun?
Ja, naja, das war jetzt auch nicht so der Bringer, ne?
Naja, warte mal, was ist denn jetzt hier? jetzt. Du musst dir nachhelfen. So, Gießi, Gießi.
Eines der großen Rätsel des Nordens. Die grammatische Form Gießi, Gießi.
Ja, nun.
Gleich hinter Saufi, Saufi.
Ja, und Brati, Brati.
Und Brati, Brati.
Ja, jetzt habe ich gar nicht auf die Entspannungsverdampfung gucken können.
Na gut. Oh, ja.
Also.
Auf jeden Fall nicht so viel wie letzte Woche, aber ein bisschen was war da.
Ja, und apropos nicht so viel wie letzte Woche, ist auch nicht so ganz so dunkel wie letzte Woche, aber schon sehr.
Das stimmt.
Was ist denn das, Kupfertüdelüt?
Kupfertüdelüt ist die offizielle Farbbezeichnung, ja.
Sehr schön.
Halten wir so fest.
Sehr schön. Ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das mal zu verriechen, nicht?
Oh ja. Ui. Ja, auf jeden Fall süß.
Und fruchtig.
Sehr fruchtig. Erwarten tut man natürlich Orange.
Und die ist auch da.
Die ist auch da? Ich finde, da sind aber noch so ein paar richtig süße Trockenfrüchte dabei, oder? So.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ob Aprikosen, aber so diese Süße,
stimmt,
von getrockneten Früchten, die
du
ist da
recht,
ganz dick in der Nase. Das ist ja spannend. Das für ein Bier. Beziehungsweise nicht, darf man ja wahrscheinlich nicht Bier nennen, sondern was ist das dann? Na, weiß
ich nicht. Was denn? Wieso?
Bierspezialität.
Ja, nee, es ist schon ein Bier, oder?
Darf man in Deutschland nicht nur Bier nennen, was nur aus Hopfenmalz und.
Ja, aber das besteht doch auch nur aus Hopfenmalz und.
Sonst nichts drin? Ja, dann ist es natürlich ein Bier.
Also das hier steht.
Lohnt sich natürlich vorher hinzugucken, ne?
Zutaten, Gerstenmalz, Brauwasser, Hopfen und Hefe.
Ah. Also. Okay, ein Bier, sehr schön.
Ich rieche diesen Cognac tatsächlich. Das ist ja spannend.
Bin gespannt, ob man das auch schmeckt oder ob das nur so in der Nase bleibt.
Ich habe so ein bisschen Vanille-Eis-Feelings, ich weiß nicht. Oder dieses Bourbon-Eis oder wie das da heißt, da dieses. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber vielleicht kommt die Assoziation von dieser Orange, weil.
Kann sein.
Ich finde, das hat was von. Wie heißt nochmal dieses Eis am Stiel, wo innen Vanille ist und außen. Was ist das denn, Maracuja oder so?
Keine Ahnung.
Kann ich sagen, dass das Capri heißt? Ich glaube Capri.
Kann sein.
Egal. Das ist so eine Assoziation, die ich gerade habe. Aber ich glaube, das liegt an diesen vielen Früchten gerade.
Ich bin schon auch so ein bisschen bei Kakao und solchen Sachen. Das ist gar nicht unkomplex auf jeden Fall. Sehr schön, ne? Riecht lecker. Mhm.
Auf jeden Fall.
Ja, dann. Ich denke mal, das müssen wir wohl mal probieren, nicht?
Müssen wir.
Ja, dann. Prost.
Prost. Uiui. Ja, süß. Aber jetzt mehr Honig und Karamell.
Oh ja. Ui, ja. Und ganz viel Malz.
Ja.
Oh, das ist aber lecker.
Auch wieder irgendwie trocken, auf jeden Fall. Aber doch auch wieder ein paar Trockenfrüchte. Aber jetzt bin ich mehr so bei Trockenpflaumen vielleicht, oder? Mhm.
Und auch wieder was Schokolade. Also
was Dunkleres, ne?
Oder Kakao oder irgend sowas. Erfreulich, nicht alkoholisch.
Bei 10 Volumenprozenten nicht schlecht.
Ne? Also da fand ich das andere, was wir neulich hatten, ich weiß gar nicht, was das war, auch von Detmolder, da war ich ja so ein bisschen kritischer. Also hier muss ich sagen, null Alkoholnote, gar nicht.
Ja, was war denn nochmal, war das der Bourbon Chardonnay?
Kann sein.
Müsste eigentlich, ne? Und den Ginbock haben wir auch noch getrunken. Aber ich glaube, den mochten wir, ja.
Ja, dieses Jahr ist ja ein Doppelbock. Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist richtig lecker.
Ja. Auch schön weich irgendwie.
Total.
Im Mund, merkwürdig.
Sehr, sehr schön.
Lecker, lecker.
Ich weiß gar nicht, wie viel Stammwürze da drin ist und dies, das, Ananas. Das weiß ich jetzt leider nicht.
Steht hier auch. Und Schokoladeneis, oder?
Ja, ja. Genau, das ist es nämlich. So Magnum oder so Zeug.
Ja, ja.
Schön kleine Schlucke trinken, Herr Martinsen.
Ja. Ich glaube, wenn man die mit den 10% hier kippt, dann wird es schwierig für den Rest der Sendung.
Ja, ja, nee, nee, das darf ich nicht machen.
Also was auch noch von der Orange bleibt, ist, finde ich, so im Nachgeschmack, sagt man bei Bier auch Abgang, ich weiß es nicht.
Ja, ja, Nachhallabgang.
Nachhall, wie auch immer. Genau. Es bleibt so ein bisschen orangig, also fast schon bitter auch, aber echt, halt dieses positive bitter-orangige, was man auch von diesen Orangenkeksen kennt oder sowas, finde ich, das bleibt mir so ein bisschen im Mund. Mag ich bei Keksen nicht, ist hier aber durch dieses ganze Süße und Malzige echt eigentlich ganz gut aufgehoben.
Ich habe hier gar nichts Schönes. Bitteres.
Echt? Okay. Vielleicht. Ist auch nur, also es ist nicht so, als ob ich das im Bier schmecke, sondern es ist irgendwann so im Mund über. Finde ich interessant.
Vielleicht habe ich auch einfach als Flensburger eine Bitterhornhaut.
Ja, du bist ganz andere Bitterkeiten gewöhnt.
Ich weiß es nicht. Ich habe da nichts Bitteres, sondern eher so eine süße. Ja, so ein Hauch, aber der ist dann schnell wieder weg, diese Bitterkeit. Ja. Auch wirklich nur ein Hauch. Also, wenn ich das schätzen sollte, das ist unter 20, glaube ich. Also zum Vergleich, Flensburg hat 39.
Mhm. Ja, 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 also auf jeden Fall weit weg davon. Mhm.
Ja, lecker.
Mhm.
Sehr, sehr lecker. Also damit hat Detmolder oder die Strate Brauerei all ihre Reputation wieder zurückgeholt, die sie schon immer hatte. Also, ja, das bewerten wir natürlich gerne. Wie ist denn das überhaupt hier? Wie oft kriegt man das? Weiß man das? Und wie teuer ist das?
Oh, das weiß ich nicht. Also teuer war das nicht unbedingt. Das kann ich aber gerade nochmal rausfinden. Es ist faszinierend. Ich weiß schon selber nicht mehr, wo ich es, also ich glaube, ich habe es direkt doch bei Detmolder gekauft, ne? Ich erinnere mich schon gar nicht mehr, weil ich weiß es einfach gar nicht mehr.
Ist ja gar nicht mehr. Schade.
Dann hoffen wir mal, dass der wiederkommt. Es gibt noch einen Post von der Brauerei Strate, die auch ganz fleißig bei Instagram unterwegs sind.
Das sind sie wirklich.
Da sieht man mal was, aber tja. Aber scheint zumindest hin und wieder abgefüllt zu werden und auch schon mal abgefüllt worden zu sein. Also das ist doch dann eine Hoffnung für nächstes Jahr. Vielleicht kriegt man es dann Anfang des Jahres wieder.
Ja, das wäre doch schön.
Ja. Aber lohnt sich auf jeden Brauerei Fall. Strate ist es nicht mehr auf der Seite, wenn ich das hier, oder habe ich das übersehen?
Ja, das ist, glaube ich, so deren Craft-Bier-Serie, ne?
Mhm. Ja, da hatten sie einige. Also das Detmolder Grand Marnier. Nächstes Jahr wieder Augen aufhalten.
So ist es. So machen wir das. Ja, jetzt müssen wir dieses Bier natürlich auch bewerten auf unserer Skala von 1 bis 7. Was machen wir damit?
Das gefällt mir schon sehr gut. Also 5 oder 6 Punkte möchte ich gern geben. Muss ich mal kurz im Kopf vergleichen mit den letzten Wochen. Ich glaube, es bekommt 5 Punkte von mir.
Ja, von mir bekommt es tatsächlich 6 Punkte. Ich finde das handwerklich unfassbar gut gemacht. Ich finde es schön, obwohl es diese 10 Alkoholvolumenprozente hat, dass es nicht alkoholisch riecht oder schmeckt. Das ist ganz fantastisch. Also ich bin hingerissen. Well done. Wirklich, richtig gut, richtig lecker. Also, wir haben probiert von der Strate Brauerei das Detmolder Grand Marnier und es gab 5 Punkte von Frau Eichler und 6 Punkte von mir.
Ja, und damit ab in die Sendung.
Nämlich.
Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen heute wieder hinter dem Mikro Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Und wir haben heute wieder eine wahnsinnig vielseitige Auswahl in der Sendung. Da kann ich selbst nur schmunzeln. Wir haben erst Jazz dabei, wunderbaren Jazz von Bashak Yavuz, die Herr Martinsen getroffen hat in Bremen. Mhm. Und das Album heißt Raum 610. Und dann haben wir noch eine Band dabei namens Green Day, die auch mal wieder ein Album veröffentlichen. Es heißt Saviors. Und damit sind wir ja im Pop-Punk, Rock, Pop-Rock.
Ja, Boah, ich weiß gar nicht, wie die das selber nennen, was die da machen. Auch gute Frage.
Ja, ich glaube, Rock und Pop-Punk ist so die übliche Einordnung. Hm. Ja, also ein großes Spektrum heute. Danach wird wieder ein wenig philosophiert. Und mit diesen Worten übergebe ich wie immer an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Bashak Yavuz. Das ist eine türkische Jazzsängerin und Songwriterin. Und ich darf jetzt endlich was sagen, was ich schon immer mal sagen wollte. Das, was Andreas Müller nämlich auch immer sagt. Ich habe ja ein Interview mit ihr geführt. Ich habe sie ja gesprochen. Endlich darf ich das auch mal sagen. Also, eine wirklich zauberhafte Dame, die ich treffen durfte bei der Jazz Ahead in Bremen. Sie ist eine der führenden Jazzpersönlichkeiten der Türkei und absolvierte ein Masterstudium an der Manhattan School of Music in New York. Das wird noch wichtig werden für das Album, welches sie dann auch 2012 abschloss. Sie hat unzählige internationale Projekte geleitet. Ihre Musik ist vielseitig und reicht vom Jazz bis hin zu vielen anderen Genres, wie in diesem Fall zum Beispiel Prog-Rock. Nun, dieses Album hat den Namen Raum 610. Und das hat natürlich auch eine Geschichte, denn dieses Album ist quasi eine Zusammenkunft von MusikerInnen, die damals alle nämlich an dieser Manhattan School of Music in New York studiert haben. Und das waren aber hauptsächlich Deutsche, mit denen sie da zusammen studiert hat. Und in diesem Raum 610, da fand der Unterricht statt. Und weil sie sich mit diesen Menschen wieder zusammengetan hat für dieses Album, die sich also wieder getroffen haben, heißt dieses Album jetzt eben Raum 610, also auch deutsch halt, Raum 610. Dieses Album verbindet den Prog-Rock-Sound der 70er Jahre mit zeitgenössischem Jazz des 21. Jahrhunderts. Ja, Frau Eichler.
Ich las über Raum 610, es sei eine Verknüpfung von Jazz, Dadaismus und Architektur. Das macht ja erstmal, also wie kriegt man Architektur in die Musik, ist spannend. Und doch hört man es irgendwie, finde ich. Da ist, diese Musik hat Dimensionen. Diese Songs sind alle unterschiedlich und doch gehören sie alle zusammen. Sie sind wahnsinnig vielseitig. Sie decken viele verschiedene Stimmungen ab, sind dabei aber fast immer wieder auch sehr tanzbar, immer wieder wunderbar albern, finde ich. Und das ist bei Little Girls besonders schön umgesetzt. Und bei all dem sind sie handwerklich einfach hervorragend. Also die wunderschöne Gesangsstimme habe ich einfach nur in jeder Sekunde genossen. Die Trompete, das Percussion, das ist ein Ensemble, was so sehr Bock hat auf das, was es da gerade tut, so kreativ ist und so fähig ist mit ihren Instrumenten. Das hat einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ich habe nach irgendeinem Kritikpunkt gesucht. Ich habe nicht wirklich einen gefunden, außer dass ich nicht oft bei den Songtexten vor der Wand stand und dachte, was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Aber es ist auf jeden Fall künstlerisch wertvoll. Es ist wahnsinnig interessant. Es ist, ich glaube, man kann das noch 298.000 Mal hören, mal wieder was Neues finden. Ja, so muss Jazz sein. Experimentell, verspielt und so kompetent. Bin wirklich begeistert.
Ja, dieses Album erzählt ja diese Geschichte. Eigentlich handelt das Album ja von der Band, wenn man so möchte.
Nicht? Der Freundschaft der Menschen.
Ne? Ja. Genau. Und von dem Studium eben. Ne? Da geht es ja auch um den Professor und all solche Sachen. Wir hören ja hier unter anderem neben Bashak Yavuz hören wir natürlich hier Sebastian Böhlen an der Gitarre, Martin Krümling an den Drums und Percussion. Wir hören Max Leis und Christian Müller am Bass und Kohan Erel an den Tasten. Außerdem singen Maria Christina und Jesse Monk die Backing Vocals und Magnus Schriefel spielt die Trompete im Song Without a Head. Hier wird Prog-Rock und Jazz sehr spielerisch und auf höchst kollaborative Weise verbunden. Die Musik enthält szenische Elemente, geschriebene und improvisierte Parts. Die Musik ist sehr vielseitig, hast du schon gesagt, enthält ein hohes Maß an Authentizität. Das Songwriting deckt eine große Bandbreite menschlicher Erfahrungen ab und erzählt eben auch eine Geschichte, und zwar diese Geschichte dieser Menschen eben, dieses, was denen da so eben, was die so zusammengebracht hat, dieses Studium eben. Und wie es sich nun mal so gehört für Prog-Rock-Menschen, beherrschen die natürlich auch alle ihre Instrumente. Man hat ja auch schließlich gemeinsam studiert, nicht wahr? Man fühlt sich manchmal so ein bisschen an Yes erinnert. Man fühlt sich ja, aber stimmt, nicht nur an die alten Prog-Bands erinnert. Es ist auch was Eigenes, was hier geschaffen wird. Man hat sich die 70er zum Vorbild genommen und macht dann was draus, was wir hier nun eben vorliegen haben. Das hat quasi den Charme der 70er, aber den Sound der 2020er. Und natürlich handelt es sich eben um ausgebildete JazzmusikerInnen. Und das hört man natürlich auch. Was hier gespielt wird, das hat allerhöchstes Niveau. Deswegen ist es vielleicht auch eher Fusion, denn Prog-Rock, weiß ich nichts. Also nichts gegen Prog-Rock, ne? Und nichts gegen die Bands der 70er Jahre. Aber das, was hier dargeboten wird, ist doch nochmal eine ganze elaborierter als das, was Bands wie Yes oder King Crimson oder Emerson, Lake & Palmer oder vielleicht sogar Genesis dargeboten haben. Man hört einfach, dass immer mal wieder aus diesem Prog-Rock ausgebrochen wird und man gleitet so in den Jazz hinein oder auch mal so angedeuteter Bossa Nova oder in so kleine Avantgarde-Passagen. Man hört also schon an meinen Ausführungen, dass es sich um ein außergewöhnlich elaboriertes Album handelt, was auch noch Spaß macht. Und das ist ja was, was man nicht so oft hat. Der Gesang ist toll, hast du schon gesagt, dem schließe ich mich unumwunden an. Die InstrumentalistInnen sind super. Ein toller Genre-Mix, den ich mal so als, ja, wie soll man sagen, als jazzigen Fusion-Bossa-Nova-Avantgarde-Prog-Rock beschreiben würde. Dieses Album muss man mehr als einmal hören, hast du ja gerade auch schon gesagt. Man sollte dieses Album wirklich mehrmals hören, weil man entdeckt immer wieder neue Sachen. Ich glaube, hier werden ganz viele Menschen ganz glücklich sein, weil es ist sozusagen elaboriert genug, um nicht langweilig zu werden für viele Menschen. Auf der anderen Seite ist es aber auch umarmend genug, dass nicht die Menschen oder dass viele Menschen nicht abgestoßen werden. Das ist eine ganz schöne Geschichte, die den Menschen hier gelungen ist, nämlich alle irgendwie mitzunehmen. So, und das auf unfassbar elaborierte Art, mit sehr viel Können und sehr viel musikalischem Esprit und Bock halt auch. Die Leute haben einfach Lust. Das muss man einfach sagen. Und das hört man diesem Album an. Das hast du ja auch schon gesagt. Und ich habe auch Lust, nämlich dieses Album noch ganz oft zu hören. Ja, dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das rennt und kommt direkt auf die Shortlist der Alben des Jahres.
Ja, ich habe noch keine Shortlist, aber auf die Longlist kommt es auf jeden Fall. Dem schließe ich mich an. Auch von mir bekommt es ein Rennt. Also, wir haben gehört Raum 610 von Bajak Yavuz und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir und das völlig zu Recht.
Kommen wir damit zu etwas völlig anderem. Wir kommen zu Green Day. Wer sie noch nicht kennt, es handelt sich dabei um eine US-amerikanische Punk-Rock-Band, die seit den späten 80er Jahren aktiv ist, also jetzt wirklich schon eine lange musikalische Karriere hinter sich hat. Sie besteht aus Billy Joe Armstrong, Gesang und Gitarre, Mike Dirnt für Bass und Gesang und Trey Cool am Schlagzeug und Percussion. Ja, sie haben eine lange internationale Karriere hinter sich, sind für ihre politisch engagierten Texte bekannt und haben nun ihr 14. Studioalbum rausgebracht, das heißt Saviors. Sie haben auch eine ganz schön lange Pause hinter sich, soweit ich weiß. Insofern werden sich Fans der Band natürlich jetzt freuen, dass es mal wieder was Neues gibt. Dazu kommt, dass Saviors von der Kritik gelobt wird als eines der besten Green Day-Alben. Also erstmal hören wir Herrn Martinsen dazu.
Ja, ich konnte es direkt zusammenfassen. Ich dachte spätestens nach 2 Minuten, Gott, was ist das für ein Blödsinn? Nicht? Also wirklich. Aber wir fangen mal anders an. Also das Album könnte Green Day gern nicht sein. Alles, was man von dieser Band in den vergangenen Jahrzehnten hörte und kannte, ist schon in den ersten Tönen dieses Albums zu hören. Die Melodien, die dicke Produktion, Stadionrock bis zum Get-No, dieser amerikanische Punk, den ich ja nicht ganz so gern mag. Ich ziehe diesem den britischen vor. Bin aber insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, auch kein großer Punk-Fan. wie auch immer. Wer hier erwartet, es gäbe was Neues, kann jetzt skippen. Gibt es nicht. Nicht? Alles, was man von dieser Band kennt, findet auf diesem Album statt. Warum ist das so? Ganz einfach. Wollen wir noch einmal gemeinsam Rockgeschichte schreiben? Das fragte nämlich Rob Cavallo. Jetzt werdet ihr fragen, wer ist das? Das ist derjenige, der schon American Idiot produziert hat. Daher kommt das. Naja, und so klingt es dann halt auch. Die Gitarren sind bis hin zur Parodie übersteuert. Hört sich alles so ein bisschen an wie so ein Rockloop von GarageBand, dieser Einsteiger Digital Audio Workstation von Apple. In dem Song One-Eyed Bastard gibt es Passagen, die so ein bisschen an Pink's So What erinnern. Iggy Pop's Passenger hört man auch sofort raus. Und Coma City hat dann ein von Blur geprägtes Riff. Man könnte also sagen, man möchte oder die Band möchte ihre Wurzeln gießen vielleicht oder so irgendwie. Das alles wäre auch kein Problem, fühlte es sich nicht so an, als würden Green Day sich selber covern. Es klingt an vielen Stellen wie eine Persiflage der Band auf sich selber. Also anstatt was Neues draus zu machen, tut man so, als wäre man immer noch 20. Das ist nicht das erste Mal, dass eine amerikanische Punkband sowas macht. Und spielt sich selber, nicht? Bassist Mike Dirnt ist im Mix kaum zu hören. Trey Cools spielt Schlagzeug, das heißt, er hält den Takt, das war's. Nichts an diesem Album ist aufregend. Und was das Politische angeht, naja, man hat mittlerweile seine eigenen Immobilien, man ist älter geworden, man diagnostiziert die Probleme der USA mittlerweile auf dem Schaukelstuhl auf der eigenen Veranda. Ja, sie wollten nochmal Rockgeschichte schreiben. Ihr erinnert euch, nicht? Das war ja der Ausgang des Ganzen. Aber ohne den Drang, Neues zu schaffen, wäre das halt schwierig mit dieser Rock'n'Roll-Geschichte. Vielleicht hat man sich auch schlicht verhoben. Und vielleicht sollte man aufgrund dieser Prämisse gar kein Album bauen wollen. Und so reiten Green Day als Amerikas umgänglichste Punks in den Sonnenuntergang. Sogar der einzige Versuch auf diesem Album, dem Alter der Band gerecht zu werden, nämlich eine Reflexion über Elternschaft mit dem Titel Father to a Son, scheint auf dem halben Weg schlicht aufgegeben zu haben und schließlich damit sich damit zufrieden zu geben, den Titel gefunden zu haben und diesen einfach zu wiederholen. Das war's dann, was sehr schade ist. Na gut, ich finde, das ist kein Green Day-Album. Das ist ein Album von einer Band, die so tut, als wäre sie Green Day. Das wäre auch alles nicht so schlimm, handelte es sich nicht um Green Day. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr müde. Und zwar sehr schnell sehr müde. Ich wirklich habe mich gelangweilt, ich war genervt, weil ich dachte, oh Mensch, Green Day. Und dann kam das und ich dachte so, was soll dieser Blödsinn? Warum gibt es dieses Album? Das kann mir niemand erklären. Ich sehe hier keine Dringlichkeit. Die Welt braucht dieses Album genauso sehr wie ein Loch im Kopf. Alles an diesem Album ist schlimm. So.
Ja, ich kann mir an vielen Stellen nur anschließen. Also sie, ich finde es nicht grauenvoll, aber
naja,
sie gehen halt null, ne? Sie gehen halt null Risiken ein.
Genau.
Das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Butter.
Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Wäre es 2004 und wäre American Idiot nicht rausgekommen, wäre dieses Album super.
Nee, wäre es nicht, weil hier fehlt Boulevard of Broken Dreams zum Beispiel.
Stimmt.
Nicht mal das haben sie hingekriegt. Die haben ja nicht mal eine Hymne hingekriegt. Ja, das ist aber wirklich, wenn der Manager hergeht und sagt, wollen wir nochmal Rock'n'Roll-Geschichte schreiben? Ja, was soll denn daraus werden, Kinder? Das geht doch so nicht. Und dann habe ich natürlich auch eine Anspruchshaltung irgendwo. Als Hörer. Und dann kommt da so ein Quatsch bei raus. Ach, nein, also.
Ja, vielleicht noch ein bisschen inhaltlich, weil bewertungstechnisch haben wir eigentlich alle wichtigen Punkte abgearbeitet. Vielleicht vom Thema her, du hattest schon gesagt, sie werden noch politisch, aber nur aus dem Schaukelstuhl heraus. Wenn sie das tun, reden sie über Rassismus, Waffengewalt und den Weltraumwettlauf der Milliardäre. Also jetzt auch nicht unbedingt zweifelhafte Themen für den Großteil der westlichen Welt. Aber gut, immerhin.
Ja, das ist halt aber auch wieder so ein bisschen
richtig. Ja, es ist halt, damit man was zu singen hat, ne?
So ein bisschen.
Ganz nett finde ich, oder was sie immer schon gut konnten, ist vom Ton her dieses gleichzeitig was Ernsthaftes sagen, aber irgendwie satirisch ausdrücken, finde ich, machen sie hier auch okay. Aber ja, sie hätten das vor 20 Jahren so machen können, da konnten sie es besser als heute. Und ja. Ich glaube, der Kernpunkt ist, dieses Album hätte jetzt keiner gebraucht.
Ja, weil damals haben sie etwas gemacht, was mutig war. Sie haben mutige Aussagen getroffen. Was sie jetzt machen, ist Preaching to the Choir.
Genau, ja? Genau. Und ich meine, das ist vielleicht auch einfach in dem Alter, das können wirklich nur noch wenige, da auch weiterhin innovativ zu bleiben, sondern irgendwann wird man halt. Also ne, die müssen doch alle drei auch Millionäre sein.
Ja, klar,
irgendwann hat man
das.
Auch einfach keine Probleme mehr.
Nee, natürlich nicht. Aber es gibt ja andere Beispiele, die das durchaus können.
Ja, auf jeden Fall.
Nicht? Man muss ja nicht das Rad neu erfinden, aber man kann irgendwie so, man muss ja auch gar nicht politisch sein, das müssen sie alles gar nicht sein, aber zumindest musikalisch möchte ich doch irgendwas Neues hören. Das Problem ist, dass es ja nicht mal der Sound von 2024, die sind da stecken geblieben, wo sie damals waren. Da können sie vielleicht selber gar nicht so viel dafür. Vielleicht war das dieser öselige Produzent mit seinem wollen wir noch mal Rock'n'Roll-Geschichte schreiben. Weiß man ja alles nicht. Also ich bin sehr unmütig. Möchte ich sagen. Wirklich, das nervt. Das Album ist sehr, sehr nervig. Das ist wirklich ein nerviges Album.
Trotzdem müssen wir es bewerten. Es ist im Jahre 2024 erschienen. Steht, läuft oder rennt.
Ja,
ich habe da so eine Ahnung.
Ja, das steht. Volle Möhre.
Oh, ich tue mir so schwer, damit ein Steht zu geben. Aber ja, auch ich konnte dieses Album genau einmal hören und hatte dann auch keinen Bock mehr. Von daher muss da wohl mal ein Steht fallen. Tut mir leid, Green Day.
Ach, sie werden es überwinden.
Ich glaube auch, sie werden es übernehmen. Immerhin, was die beiden Alben verbindet. Es gibt ja doch eine Verbindung zwischen den beiden Alben.
Ja, den Produzenten.
Achso, nein, ich meine nicht American Idiot und Savior, Saviors und Raum 610.
So.
Es gibt eine einzige Verbindung, da muss man schon zwar also tief in die Nase greifen, aber beide handeln im Grunde von den Bandmitgliedern und ihrer Freundschaft.
Mhm.
So. Immerhin. Den roten Faden gibt's. Ja, aber wer ein Album hören möchte, über wie gerne sich die Bandmitglieder mögen und wie sie sich kennengelernt haben, der möge doch bitte Raum 610 von Bajak Yavuz hören.
Ja, und ich bin überzeugt, es gibt hervorragende Coverbands von Green Day, die solltet ihr lieber hören.
Ja.
Das ist besser als das hier.
Ja. Oder halt einfach direkt American Idiot hören.
Ja,
kann
so.
Man auch heute noch tun. Das ist also weiterhin ein tolles Album. Das heißt, wir haben gehört, Green Day, Saviors, und es gab ein Steht von Herrn Martinsen und ein Steht von mir.
So, nämlich. Wir müssen auch mal hier, ne?
Also. Wir müssen auch mal hart sein,
jawohl.
Ausnahmsweise. Das lassen wir nur raus bei den Leuten, denen es eh egal ist, weil sie alles gewonnen haben, was man in den Musikmedien gewinnen kann. Ja, ist okay. Wie du schon sagtest, sie können damit leben. Und damit kommen wir zu unserem philosophischen Teil. Ich dachte, wir machen heute mal eine kleine Wunschstunde, so wie auch immer man es nennt. Ich fand es interessant, sich zu fragen, was man Schlaues tun könnte, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte und irgendjemanden davon abhalten könnte, etwas fundamental Falsches zu tun oder irgendeinen Fehler zu begehen, der uns hinterher vieles kostet für die Menschheit. Der Klassiker ist natürlich irgendwie Baby Hitler. Den lassen wir mal außen vor. Ich glaube, wir haben kreativere Ideen. Wenn wir so an unsere aktuellen Probleme denken, welchen Fehler aus der Vergangenheit müssten wir eigentlich aufhalten, wenn wir eine Zeitmaschine hätten?
Ja, also ich beantworte die Frage gleich gerne, möchte aber vorher dazu sagen, gar keinen. Weil wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn wir das wegnehmen würden. Da wird vielleicht noch was Schlimmeres passieren, das weiß man ja nicht.
Ja.
Das ist nämlich das Problem an der ganzen Geschichte mit dem Wegnehmen. Ich weiß natürlich, was du meinst, aber wenn man das wirklich tun würde, dann könnte die Geschichte noch viel schlimmer verlaufen, als sie sowieso verlaufen ist.
Auf jeden Fall. Und der Gedanke ist auch interessant. Den können wir ja vielleicht anschließen.
Genau, weil man in diesen Zeitstrahl eingreift und das kann ganz böse Folgen haben. Nun gut. Das trifft natürlich jetzt etwas überraschend. Ich hoffe, hast du dir vielleicht schon Gedanken machen können im Gegensatz zu mir? Oder?
Nein.
Ah, okay. Schade, das ist schlecht. Ja, das ist okay. Das könnte eine sehr lange Stille werden. Ne?
Also spontan würde ich es da mit Douglas Adams halten und sagen, als wir sesshaft wurden und die Landwirtschaft erfunden haben, das war schon ein Schritt in die falsche Richtung.
Nee.
Aber dann ist natürlich wirklich auch gar nicht mehr zu kalkulieren, was heute wäre, nach so viel Zeit.
Nee, dafür mag ich auch die Menschen so gerne. Ich habe ja immer noch ein großes Grundvertrauen in Menschen.
Ein aktuelles Problem, ich meine, das aktuelle Problem, der Klimawandel. Weiß nicht, ob es da so einen.
Nee, da gibt's
es gibt
ja keinen.
Nicht nur einen Startpunkt, sondern viele.
Ja.
Gäbe es einen Punkt, den man ändern könnte, der viele andere zum Besseren wendet? Ich weiß.
Ich fürchte, nein. Also du könntest natürlich sagen, wir halten die Industrialisierung auf, denn die ist ja für verantwortlich. Mhm. Aber dann hätten wir halt nicht den Lebensstandard, den wir heute haben, sondern...
Wäre auch doof, ne?
Wäre doof, ja. Dann hätten wir nämlich ganz viele Krankheiten, die wir nicht heilen können. Mhm. Also eine intakte Welt, aber kaputte Menschen. Hm, schwierig. Mhm.
Oder eine Kleinigkeit für Deutschland. Wir lassen Helmut Schmidt doch noch schnell Glasfaser verlegen. Wann war das gleich? Also vor ewigen Zeiten. Statt den Kupferkabeln. Dann wären wir heute wahrscheinlich technologisch der Vorreiter schlechthin.
Wären wir, aber hätten die gleichen Probleme.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, also,
die FDP.
Ja, all das. Also, das wäre vielleicht was, was man, also nochmal, ne, man soll das nicht tun, weil man damit alles durcheinander bringt und viel schlimmere Sachen mit hervorrufen könnte. Aber vielleicht würde ich tatsächlich das Internet langsamer anlaufen lassen.
Oh ja.
Und ich würde die Leute langsamer da so reinsliden lassen, dass sie sich ein bisschen mehr dran gewöhnen können. Alle, wie sie da sind, nicht nur die Leute, sondern auch die, die sich da im Internet aufhalten, vom Radio, über Fernsehen, über all diese ganzen Sachen. Also das Ganze langsamer starten lassen. Das wäre vielleicht so eine Sache, die man machen könnte. Weil ganz weg ist auch Quatsch, das ist auch wieder Blödsinn, weil Telekommunikation gab es vorher auch schon und das ist dann Quatsch.
Aber, hat so viel Gutes gebracht.
Ja, auch, ne? Total. Das Internet hat auch viel Gutes gebracht, das vergisst man nur gerade im Moment, weil alles gerade wieder so ist, wie es ist. Aber das wäre sowas, wo man langsam so in was reinslidet. Das wäre vielleicht überhaupt was, was ich bei den Menschen ändern würde. So, nicht immer alles gleich auf einmal haben wollen, sondern langsam. Maß halten. So, egal worum es geht. Auch beim Internet. So. Nicht immer alles auf einmal haben wollen.
Das klingt sehr wichtig. Bringt mich auch zu einem interessanten Knotenpunkt in der Geschichte des Internets, nämlich die Erfindung des Like-Buttons bei Facebook.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das wäre auch so ein Punkt, den würde ich gerne verhindern.
Ja. Das ist
der, nicht also schlecht. Der arme Mann, der das aus Versehen getan hat und eigentlich nur Gutes damit wollte. Der tut mir auch leid.
Ja, das ist eine
gute Idee. Das hat viel Leid über die Welt gebracht.
Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ich glaube auch, dass ich den was ich wirklich abschaffen würde, ich würde tatsächlich, wenn es nach mir gehen würde, gäbe es nur eine chronologische Timeline.
Ja, genau, genau. So wie 2000, was, 10 oder so?
Ja.
Wunderschön war das.
Ja.
Das Internet war ein besserer Ort.
Früher war alles besser.
Das war auf jeden Fall besser.
Also das wäre tatsächlich was ich wahrscheinlich tatsächlich gerne abschaffen würde, diesen Algorithmus im Zusammenhang mit Social Media.
Diesen aufmerksamkeitsgetriebenen, interaktionsgetriebenen Algorithmus, genau. Ja.
Aber wer weiß, was dann wäre, ne? Also wie gesagt, also das ist eben das Problem. Ja. Wenn man da eine Sache ändert, dann passieren da vielleicht eventuell noch viel krassere Sachen.
Ja, die Gefahr ist da. Ist nicht alles wie zurück in die Zukunft.
Nee.
Manchmal hat man da schwierigeren Sachen zu kämpfen.
Viel schwieriger. Also du brauchst ja nur eine kleine Minisache ändern und die gesamte Menschheitsgeschichte ändert sich.
Das ist wahr. Da gibt es auch mit Sicherheit auch hervorragende Literatur zu.
Bestimmt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch jetzt gerade ein ganz toller Sci-Fi-Roman einfällt, ich bin offen für Empfehlungen. Mhm. Zeitreisen habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen oder gehört. Die waren mal sehr viel mehr in Mode als im Moment.
Mhm. Ja, also das wäre natürlich meine eigentliche Antwort, ne? Also gar nichts. Mhm. Weil...
Ja, wir leben also schon in der bestmöglichen aller Welten.
Nein.
Der einzigen, die wir... Nein, zumindest der einzigen, die es geben darf.
Ja, ich weiß nicht. Wir leben auf jeden Fall in dieser Welt. Und das ist mit Sicherheit nicht die beste aller Welten, wahrscheinlich. Aber es ist halt unsere Welt, in der wir leben. Und das Entscheidende ist eben, dass wir alles auch schlimmer machen könnten, so wir denn was ändern könnten. So, und das Risiko ist halt groß. Denn wer sagt, wenn wir zum Beispiel diese Baby-Hitler-Geschichte da veranstalten würden, wer weiß, was dann für ein Idiot an die Macht kommen würde, der würde vielleicht noch viel schlimmer. Vielleicht wäre der sogar erfolgreich.
Ist so. Ist so. Und vielleicht hätte das Land, oder selbst wenn er nicht gewesen wäre, vielleicht hätte das Land, wäre damit anders umgegangen und hätte die Idee viel weiter verbreitet.
So.
Oder irgendwie sowas, ja.
Und wäre erfolgreich damit gewesen.
Ja. Oder jemand anders als Hitler hätte das gleich in Deutschland gemacht und wäre damit durch. Ja, genau. Ja, ja.
Genau. Und solche Sachen halt, weil die Stimmung gab es ja. Insofern, Hitler hat ja nur geerntet, da hat er es ja nicht erfunden. Also das ist ja auch so ein Irrglaube von vielen Menschen. Nun, egal. Also das will ich damit nur sagen. Wenn man irgendwas abschafft, muss man davon ausgehen, dass man irgendwas eventuell noch schlimmer machen würde. Also solche, überhaupt solche Göttlichkeitsfantasien, ne? So eine das ist immer gefährlich, solche Sachen. Also ich weiß, dass Menschen dazu gerne neigen. Ich meine jetzt nicht dich mit diesem Beispiel hier, sondern das macht ja Spaß, sowas. Aber es gibt ja so Menschen, die so ein Göttlichkeitsempfinden haben und gerne alles regeln würden. Und es gibt ja auch Menschen tatsächlich, so wie Elon Musk oder sonst wie, die glauben, die könnten das auch. Also das ist halt schwierig. Deswegen,
ich, ja, solange man es nicht machen muss, denkt man natürlich, das wäre alles ganz einfach, weil man weiß ja selbst, wie es am besten wäre.
Na klar.
Aber es ist interessant, dass du Elon Musk als Beispiel bringst, denn soweit ich weiß, hat er seine Lektion zumindest teilweise gelernt, als er so starken Einfluss auf die Ukraine oder auf den Krieg ausgeübt hat. Zumindest Berichten nach hörte ich, dass ihn das dann doch sehr geschaudert hat und er meinte, nee, lass das mal die gewählten Vertreter machen. Die Verantwortung brauche ich nicht.
Ja, macht ja trotzdem nichts bei Twitter gegen den rechten Sumpf und Trump darf da ja auch schreiben und.
Ja, der Teil der Geschichte scheint ihn nicht so zu besorgen. Ja.
Ne, also, das ist alles schwierig. Zu viel Macht für zu wenig Menschen in dem Fall mal wieder. Das Problem ist ja nicht, dass er Macht hat. Das Problem ist, du kannst ihm die Macht nicht entziehen. Ja. Das ist das Problem. Das ist das ganze Problem. Ihm gehört halt X. Und deswegen kann er machen, was er will. Und du kannst ihn da auch nicht irgendwie wegkriegen.
Naja, selbst politisch kann man ja kaum was machen. Also, er müsste ja im Grunde vor laufender Kamera live Leute ermorden, damit ihn irgendwer wegsperrt. Alles
sozusagen.
Andere ist ja wegkaufbar, würde ich tippen.
Ja, quasi.
Für jemanden wie ihn.
Also, genau. So ungefähr. Oder sich irgendwie auf jeden Fall strafbar machen, ne? Müsste er. So. Und solange er das nicht macht, ist der halt, der ist halt nun mal, dem gehört der Laden und deswegen kann er auch machen, was er will. Was an sich kein Problem wäre, wenn es nicht Social Media wäre. Wo Millionen von Menschen eben daran partizipieren. Und das ist dann schon schwierig.
Stimmt. Tja. Der einzige Silberstreif daran ist, dass jetzt so viele Medien und Menschen von X weggegangen sind, weil sie einfach keinen Bock mehr haben auf die Kacke. Der Zeitpunkt war auch überfällig.
Ja, definitiv. Es sind immer noch genügend da, auch viele, die ich kenne. Mhm. Also auch viele, die wir kennen. Das ist, weil da einfach... Sie haben da ihre Peergroups, sie haben da ihre FollowerInnen. Die haben halt keinen Bock, das wieder von vorne zu machen, ne? So wie ich das jetzt gerade bei Blue Sky versuche und bei Mastodon mit mir oder mit den Feiertönen natürlich hauptsächlich. Das ist auch anstrengend, wieder von vorne anzufangen. Das ist ja völlig klar. Ich kann schon verstehen, dass viele Leute da keine Lust zu haben. Aber es wird kein Weg drumherum gehen. Ja. Meiner Meinung nach. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Von Baby Hitler zu Elon Musk.
Ja, das können nur wir.
So ist das. Wie wir von Bildungsproblemen zu Waffeldemokratien, nicht Demokratien. So gehört sich das für unseren Philosophieteil. Aber wir haben ja auch nächste Woche wieder Themen.
So.
Und zwar sind wir wieder bei Dithmarscher mit unserem Bier für alle, die uns im Internet hören. Wir sind mal ganz klassisch unterwegs mit dem Dithmarscher Pilsen.
Ah, sehr schön.
Dann hören wir Jon Koro Hansen mit Finnmark Fantasia. Das ist auch eine wunderbare Person, die Herr Martinsen in Bremen getroffen hat. Wer das noch nicht weiß, mag mal unsere letzte, also die vorangehende Folge hören. Zum Beispiel bei Spotify oder wo auch immer ihr uns gerne im Internet hört. Geht auch natürlich über die Homepage fürtöne.de. Dann erfahrt ihr, was da für Musik auf euch zukommt in der nächsten Woche. Außerdem hören wir Gianfranco Peschetti mit Daystar Nocturnal. Auch wieder, ja, wunderbar gemischt für die nächste Woche. Freut euch drauf auf unsere völlig wahnsinnigen Zusammenstellungen.
Genau. Wir freuen uns, wenn ihr uns liked und teilt und kommentiert und tut und macht. Oder eben einfach mit unseren Feuilletönen-Merch rumlauft. Das würden wir natürlich auch mögen. Ja. Was wir da so haben, ist alles verlinkt in den Shownotes natürlich, wo man das am besten alles machen kann. Also der Shop ist genauso verlinkt wie die Möglichkeiten, uns zu kommentieren auf den jeweiligen Plattformen. Wenn ihr damit fertig seid, ihr kennt das schon, ist die Woche zu Ende. Wir sind wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.